Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, EÜR, doppelte Buchführung, Kleinunternehmerregelung und Pflichtangaben auf der Rechnung. Alles Themen, auf die Gründer und Selbstständige bei der Buchhaltung treffen. Diese Folge im Passion for Business Podcast erklärt die wichtigsten Grundlagen. Passion for Business. Mit uns werden Gründer Unternehmerhelden.
Herzlich willkommen zum Passion for Business Podcast. Heute geht's weiter mit dem zweiten Teil des Crashkurses Buchhaltung. Ich spreche mit Christine von Zefdesk, einem Online-Buchhaltungsanbieter, darüber, wie Gründer in die Buchhaltung optimal starten. Der erste Teil endete damit, dass wir geklärt haben, was auf eine ordnungsgemäße Rechnung muss. Christine, nun haben wir die Rechnung erstellt. Nächste Frage wäre, wenn die Kunden jetzt die Rechnung nicht bezahlen, gibt es ja Mahnung oder es gibt erstmal Zahlungserinnerung und Mahnung. Muss das eine dem anderen vorausgehen oder kann ich gleich mahnen?
Ja, also der rechtliche Weg ist dann in der Hinsicht immer erst die Zahlungserinnerung, der freundliche Hinweis, ja, kann ja mal passieren, guck doch mal. Und dann kommt die Mahnung, die erste Mahnung, die zweite Mahnung. Und dann kann man das Ganze auch schon an den Rechtsanwalt oder das Inkassobüro oder je nachdem, wie man das handhaben möchte, dann weitergeben.
Ist leider nicht schön, aber gehört auch dazu. Und vielleicht ganz wichtiger Tipp für alle selbstständigen Unternehmer oder alle Selbstständigen und Unternehmer, da auch nicht lange zu warten, sondern relativ schnell bei offenen Rechnungen hinterher zu sein, weil am Ende ist das halt Liquidität, die mir im Unternehmen fehlt und die dann mir auch irgendwann zum Verhängnis werden kann. Wir hatten ja das Thema schon angesprochen, ich bekomme auch Rechnungen, also Belege. Vielleicht da die Frage, was ist ein Beleg? Also wann ist ein Beleg oder wann ist ein Schriftstück ein Beleg und was soll ich da sammeln? Wie verarbeite ich das im Zweifel auch beispielsweise in eurer Software und wie fließt das dann in meine Buchhaltung ein?
Ja, also zum einen ein Beleg ist immer das, wo Rechnung, Quittung, Kassenbon draufsteht. Dann kann man auf jeden Fall davon ausgehen, die lässt man schön 10 Jahre irgendwo in einem Ordner, sei es elektronisch oder per Papier liegen. Bilden alle zusammen dann die Buchhaltung, wenn man so möchte. Bei uns im Programm werden diese Belege elektronisch verknüpft mit den Buchungssätzen. Also wir haben da im Prinzip ein schönes, komplettes Paket dann geschnürt, wo die Buchungssätze mit den Belegen zusammen abgelegt werden online, also kann dann auch jeden Moment überall einsehbar sein, ob jetzt übers Handy oder über die Web-App. Da hat man auf jeden Fall weniger zu blättern, man findet sich relativ schnell mit Suchfunktionen irgendwo zurecht, anstatt dann einen Ordner von A bis Z dann irgendwo durchzuwälzen. Das hat schon einen riesen Vorteil. Was auch ein Beleg oder eine Hilfe sein kann, was ich jetzt allen da draußen mal empfehle, Lieferscheine, die guckt sich auch ein Prüfer an. Gerade wenn das jetzt irgendwo darum geht, zeitliche Abgrenzung zu schaffen, wenn man das Lieferdatum nicht auf die Rechnung geschrieben hat, dann gucken die sich auch mal Lieferscheine an. Grundsätzlich kann man ja sagen, die werden 2 Jahre aufbewahrt, kommt der Finanzamtsprüfer nach 10 Jahren, ja gut, dann sind sie halt nicht mehr da. Damit muss der leben, das weiß der auch. Und die wären jetzt in Zefdesk auch ganz klar, aber noch vorliegend. Also man hat dann auf jeden Fall eine schöne Beweiskraft. Da kann einem dann nichts dazu geschätzt werden, wenn da irgendwo was ist. Das ist ja auch ein rechtliches Mittel, diese ganzen Belege und die ganze Dokumentation, die da zu einem Geschäftsverfall dann stattfindet.
Nach Corona gibt es ja jetzt auch wieder Geschäftsessen. Damit das ordentlich in der Buchhaltung erfasst werden kann, was sollte ich auf jeden Fall beachten? Was muss ich aus dem Restaurant, außer dass ich meinen Hunger gestillt habe, mitnehmen?
Auch dann ganz klar hier den Beleg. Also die Bewirtungsbelege werden ein bisschen anders behandelt. Und gut, jetzt auch da hätte Zefdesk schon die Lösung parat. Also zum einen stellt man die erste Weiche, habe ich hier zum Beispiel als Vertriebler meine Kunden eingeladen, dann ist das so ein ganz normaler Bewirtungsbeleg. Da muss man sich vom Finanzamt halt gefallen lassen, dass 30% nicht abzugsfähig sind. Das ist im Prinzip der Teil, den man selber aufgegessen hat. Und für alle weiteren 70%, damit die abzugsfähig sind, muss man halt beweisen, dass das Ganze irgendwo betrieblich war. Das beweist man, indem man auf diesen Beleg draufschreibt, Anlass der Bewirtung und die bewirteten Personen. Und dann ist das Finanzamt zufrieden. Also am Sonntag zwei Erwachsenen essen, zwei Kinder essen, kann klappen, hakt aber generell. Also da muss man schon ganz explizit draufschreiben, warum das Ganze betrieblich gewesen ist. Und wer denn die edlen Personen waren, die da genießen durften.
Ich kann mich aber auch an Situationen erinnern, wo es dann im vielleicht dann kein klassisches Restaurant in dem Sinne, aber eben auch, wo man ja das Essen kaufen kann. Und dann heißt es, oh, Bewirtungsbelege können wir nicht ausstellen. Was kann ich tun? Ist dann das Essen nicht abzugsfähig oder kann ich noch was Eigenes mir ausstellen?
Da kann man was Eigenes ausstellen. Also gut, da wird kein Beleg ausgestellt. Man hat den Beleg mitgenommen, in die Seitenablage vom Auto reingeknüdelt und dann einen Monat später, nachdem man das Auto sauber gemacht hat, stellt man fest, die Seitenablage ist schön sauber und leer. Mist, der Beleg ist weg. Ah ja, mit Kreditkarte bezahlt, aber auch bei einer Kreditkarte brauche ich einen Beleg. So, nun ist es so, da gibt es eine kleine Abhilfe und zwar nennt sich das Ganze Eigenbeleg, wo man eine Quittung ausstellt und sagt, ich habe Betrag X ausgegeben, das war für den und den Zweck an dem und dem Tag. Idealerweise schreibt man dann da rein, wie das bezahlt worden ist, bar oder mit Kasse und legt das dann halt irgendwo auch zu seinem, ja, in die Kasse, in die Kassenunterlagen rein oder auch zu den Kontoauszügen, je nachdem, wo man das haben will oder scannt das dann. Wie bei uns jetzt im Programm, scannt das dann ein oder fotografiert das ab und lädt das hoch, dann hat man das Ganze schon mal geheilt, dass die Kosten drin sind, aber Achtung, man kann keine Vorsteuer ziehen. Das geht nicht.
Okay, also das akzeptiert das Finanzamt in dem Moment nicht.
Nein.
Aber nichtsdestotrotz, der Eigenbeleg sorgt zumindest dafür, dass die Kosten steuerlich geltend gemacht werden können und den Gewinn mindern. Okay.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Jetzt nähert sich der erste Monat dem Ende. Umsatzsteuervoranmeldung ist vorhin ja auch schon gefallen. Vielleicht nochmal ganz kurz, was schreibe ich in die Umsatzsteuervoranmeldung rein? Was steht dann unterm Strich und was bedeutet das dann in der Regel für mich als Unternehmer?
Ja, die Umsatzsteuervoranmeldung, die fasst alle Geschäftsvorfälle zusammen, die Berührungspunkte mit dem Umsatzsteuergesetz haben. Da sind auch die Steuerbefreiten mit drin, also nicht nur die Steuerpflichtigen, die Ausfuhren, die innergemeinschaftlichen Lieferungen, die innergemeinschaftlichen Erwerber. Also habe ich was aus Frankreich gekauft und auch ganz klar die klassischen steuerpflichtigen Umsätze. Da schreibt man dann auf der ersten Seite oben, klar, den Namen, dann den Anmeldezeitraum schreibt man rein. Man vermerkt eventuell, ob man eine Berichtigung machen möchte. Und dann geht's los. Man schaut sich in der Buchhaltung, schaut man sich dann an, was habe ich denn hier auf die Kosten, also auf die Einnahmen gebucht, trägt die Nettobeträge in die Spalte links und rechts davon rechnet man dann die 19% aus oder die 7% oder welchen Steuersatz man da auch hat. Das weiß man dann ja selber am besten, weil man hat ja auch schon den ganzen Monat über irgendwo Geschäfte getätigt und weiß ja, was da gewesen ist. Auf der zweiten Seite gibt es dann noch ein paar Fälle zum 13b. Auch ein recht tiefes Thema, was vielen im Moment noch so Kopfzerbrechen gibt. Aber da kann entweder der Steuerberater irgendwo helfen oder man hat das Ganze. Also jetzt ein Selfdesk, wir haben dann irgendwann mal, der Unternehmer ist dann soweit, hat das alles sich soweit eingerichtet, dann würde das dann automatisch in die Umsatzsteuervoranmeldung reingehen. Aber auf der zweiten Seite sind dann auch die Vorsteuern, die man dann wieder abziehen kann. Also Umsatzsteuer minus Vorsteuer ist dann die Umsatzsteuerzahllast. Das Ganze macht man dann bis zum 10. des Folgemonats, also man hat 10 ganze Tage Zeit. Sprich, zum Ende des Monats macht man die Bücher für den Monat zu. Dann guckt man sich die Zahlen an und hat dann bis zum 10. des Folgemonats Zeit, das Ganze dem Finanzamt zu melden und, Achtung, auch zu bezahlen. Und wie eingangs gesagt, da sind die auch nicht sehr lustig, die wollen sofort das Geld haben.
10 Tage ist nicht viel, um den Monat abzuschließen. Da muss ich entweder sehr schnell sein oder habe ich noch eine andere Wahl?
Ja, man lädt sich unser tolles Programm runter, dann hat man ja sowieso alles schon fortlaufend gebucht, dann drückt man einfach auf den Knopf, dann ist das gar kein Problem und man hat sofort die Vorsteuer wieder. Andernfalls, wenn man sagt, na, jetzt bin ich hier mit meiner Excel und ich muss das alles aufschreiben und ich war so tätig, dann kann man beim Finanzamt noch die sogenannte Dauerfristverlängerung beantragen. Die Dauerfristverlängerung ermöglicht es einem, einen Monat später abzugeben. Also das Folgemonats, am 10. des Folgemonats, unter der Auflage, dass man 1/11 der Umsatzsteuerzahllast des Vorjahres dem Finanzamt als Pfand gibt. Man gibt denen das Geld und im Dezember kriegt man das dann wieder von denen zurück. Und will man weiter Dauerfristverlängerung nutzen, muss man wieder 1/11 abgeben. Das machen die Leute so, die monatlich abgeben, die quartalsweise abgeben, die geben nur einmal ihre Dauerfrist, also ihre Sondervorauszahlung, Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung ab und dann haben die eigentlich Ruhe.
Okay, aber so habe ich einfach ein bisschen mehr Zeit für den Monatsabschluss und komme auch nicht in Verlegenheit, wenn ich eben mal einen Tag drüber bin, dass mir dann eigentlich das Finanzamt wahrscheinlich schon nicht so nette Informationen zustellt.
Ja, die erinnern dann, ne? Die sagen dann, was war denn hier los? Das war zu spät. Vielleicht beim ersten Mal, so wie bei einer Mahnung auch, kommt die nette, freundliche Erinnerung, die dann sagen, na, 3 Tage zu spät. Ja, nicht schön, machen wir lieber nicht nochmal. Und ansonsten geht das dann auch sofort los mit Zuschlägen.
Ja, ist dein Tipp vor dem Hintergrund, dem Finanzamt eine Einzugsermächtigung auszustellen? Oder soll ich lieber überweisen?
Das ist eine Geschmacksfrage, glaube ich. Wenn man sich selber einschätzen kann und weiß, dass man ein pünktlicher und gewissenhafter Zahler ist, denke, dann wird das klappen. Aber ansonsten, ich bin immer für eine Einzugsermächtigung. Jetzt ist mein persönlicher Geschmack irgendwo. Dann hat man es erstens aus dem Kopf und man kann sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren und man hat diese Zuschläge vermieden. Und auch den Weg zur Bank und alles, was dann dazu gehört und oder das Online-Programm, was man dann bedienen muss. Ich würde das über eine Einzugsermächtigung machen.
Es ist nur sicher gehen, dass auf dem Konto, für das die Einzugsermächtigung ausgestellt wurde, dann auch die entsprechende Deckung ist und man nicht im Zweifel über den Monat hinweg seine zu zahlende Umsatzsteuer woanders zwischenparkt. Um es nicht zu vergessen, was ja grundsätzlich gut ist, ne? Das irgendwo schon mal hinzulegen, weil das Geld, was ich halt einnehme über den Monat, 19% oder 7% gehören mir halt nicht davon. Das muss ich einfach ans Finanzamt dann durchleiten. Das sollte ich also tunlichst auch nicht ausgeben im Laufe des Monats, sonst steht es dann eben nicht für die Durchlautung zur Verfügung. Das kann ich auf einem anderen Konto sammeln. Muss aber einfach sicher gehen, dass das auch das Konto ist, von dem dann eingezogen wird, weil sonst hilft da die schönste Einzugsermächtigung nicht, wenn auf dem anderen Konto dann eben nicht die entsprechende Deckung vorhanden ist. Das glaube ich auch nochmal ganz wichtig. Mitarbeiter sind ja auch schon angeklungen. Lohnsteuer ist auch schon Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Was muss ich da zahlen und wann?
Ja, da heißt die Steuer Lohnsteuer. Könnte, glaube ich, jeder, der im Angestelltenverhältnis sich mal bewegt hat, dass die Lohnsteuer einbehalten wird. Jetzt wechseln wir die Perspektive. Wir sind Unternehmer, wir stellen ein, wir behalten vom Bruttolohn unserer Arbeitnehmer Lohnsteuer ein. Und das machen wir nicht, um den zu ärgern, sondern das müssen wir dem Finanzamt geben. Und das ist seine Einkommensteuervorauszahlung. Na, so kann man sich das vorstellen. Wir zahlen für unseren Arbeitnehmer seine Einkommensteuer schon mal ein bisschen vorab, dass wenn er seine Steuererklärung macht, er seine Erstattung oder Nachzahlung hat, aber er kommt nicht mit dem bösen Erwachen und sagt, ja Mensch, 10.000 Euro muss ich jetzt zahlen. Na, das haben wir dann schon für unseren Arbeitnehmer gemacht. Das hat die gleichen Fristen wie die Umsatzsteuervoranmeldung, also da zum 10. des Folgemonats. Wir können hier allerdings keine Fristverlängerung beantragen. Am 10. müssen wir das Geld, was wir unseren Arbeitnehmern einbehalten haben, auch abgeben. Also das steht außer Frage. Wenn wir allerdings eine Zahllast haben zwischen 1.080 Euro und 5.000 Euro, dann können wir das Ganze quartalsweise machen. Sind wir unter 1.080 Euro, dann sogar einmal im Jahr. Also so eine kleine, ich sag mal, ein kleines Beschäftigungsverhältnis irgendwo, was dann ein Mitarbeiter, der dann vielleicht auch nicht alle 12 Monate kommt. Also wir sind eigentlich relativ mit kleinen Zahlen unterwegs. Dann kann man das einmal im Jahr machen, das geht.
Neben der Lohnsteuer gilt das aber auch für die ganzen anderen Beiträge, also Krankenversicherung, Rentenversicherung und so weiter. Auch das muss ich ja als Arbeitgeber pünktlich abführen.
Ja, das sind die Sozialversicherungsbeiträge. Die werden dann an die jeweilige Krankenkasse überwiesen, also gemeldet. In einem Beitragsnachweis, der läuft elektronisch und wird dann auch abgeführt, beziehungsweise je nachdem, wann man die Löhne generell zahlt, muss man beim Schätzverfahren teilnehmen. Also die Krankenkassen sagen ganz klar, der Ende des Monats ist uns zu spät, wir wollen viel früher das Geld haben und möchten ganz gern, dass zum 20. des laufenden Monats eine Schätzung abgegeben wird. Also wenn man eine Liquiditätsplanung macht für den Monat, schaut euch diese Beiträge ganz genau an, die da zu zahlen sind. Eine Schätzung der Sozialversicherungsbeiträge, gerade bei Saisonbetrieben, also die Eisdiele, die da starke Umsätze macht im Sommer und dann knickt das dann im Herbst ein, der hat dann die Schätzung der letzten 3 Monate. Das kann ratsam sein, hier mal mit der Krankenkasse in Kontakt zu treten und zu sagen, okay, die Schätzung muss ich jetzt hier mal anpassen anhand der Saison, weil die Saison ist vorbei, aber ich muss noch die letzten 3 Monate im Durchschnitt schätzen.
Ja, ja. Ich glaube, wenn ich unsere Buchhaltung nicht mache, aber ich meine mich zu erinnern, dass das auch schon tatsächlich deutlich vor Monatsende von den, also die Krankenkassen quasi das Geld noch vor den Mitarbeitern bekommen. Und insofern auch das in der Tat, ne? Also wenn ich mir überlege, ich habe das Thema Sozialversicherungsbeiträge, die Lohnsteuer, ich habe die Umsatzsteuer, die ich im Zweifel weiterleiten muss, also eine ganze Reihe an Liquiditätsevents, wenn man so möchte, da auf jeden Fall genau hinzuschauen. Und ich glaube auch, gerade im Hinblick auf Sozialversicherung, die verstehen keinen Spaß und wenn ich nicht pünktlich zahle, wird dann auch relativ schnell das Thema Insolvenz ja valide, beziehungsweise weil die dann davon ausgehen, okay, da ist irgendwas, da gehen wir relativ schnell hinterher.
Ja, die haben jetzt mittlerweile, also früher war das nicht so, aber manche Krankenkassen haben tatsächlich ihre eigenen Inkassobüros, wie will man das sagen, also ihre internen Eintreiber, die sich dann darum kümmern, dass die Beiträge reinkommen. Und das ist nicht mehr so freundlich wie früher, sage ich jetzt mal ganz nett.
Gut, also auf jeden Fall alle Fristen im Blick behalten, damit da nichts schief geht. Jetzt nähert sich das Jahr dem Ende. Ich habe unterjährig meine Vorauszahlung gehabt. Jetzt wird ja im Prinzip nochmal zum Jahresende ein Strich unter alles gezogen. Sowohl bei der Umsatzsteuer wird meines Erachtens geschaut, passt das jetzt? Also mit dem finalen Ergebnis überein oder nicht? Also da wird dann auch nochmal ein Saldo gezogen und ich muss ja generell meine Steuererklärung machen. Bleiben wir bei der EÜR, die wir eingangs hatten. Welche Fristen habe ich für meine Steuererklärung?
Also, die Fristen bei der Steuererklärung, also die ganz normale Einkommensteuererklärung, die da abgegeben werden muss, da haben sich jetzt, ich sag mal, die 2020er Steuererklärung, die jetzt noch nicht abgegeben worden ist, die sollten wir dieses Jahr zum 2.8.2021 abgegeben haben. Wenn man jetzt über einen Steuerberater geht, und hier sind auch ganz klar die steuerberatenden Berufe gemeint, ne, die mit vielen Mandanten zu tun haben und einen Haufen Arbeit irgendwo liegen haben, die kriegen das jetzt zum 2.8. vielleicht nicht ganz hin, die haben generell eine Möglichkeit zur Fristverlängerung bis zum 28.2.22 für die 2020er Steuererklärung.
Also 14 Monate.
Ja, also genau richtig. 14 Monate insgesamt. Ne? Wenn man jetzt sagt, zum 31.12. machen wir den Schlussstrich, dann hat man ja immer noch mal irgendwo diese 10-Tages-Regel zu beachten in der, was heißt irgendwo, ganz klar die 10-Tages-Regel zu beachten in der EÜR. Das bedeutet, dass irgendwo alle wiederkehrenden Ausgaben und auch Einnahmen in der Fälligkeit zum Wirtschaftsjahr mit reingerechnet werden. Das guckt man sich an bei später dann G&V, also Gewinn- und Verlustermittlung. Man muss dann generell zum Beispiel bei Jahresabschlüssen, je nachdem wie groß die Firma ist, guckt man sich die nächsten 3 Monate an, also Januar, Februar, März, haben wir wertauffällende Tatsachen. Ne? Also ist da irgendwie was, was wir jetzt erst erfahren, was aber in unser altes Wirtschaftsjahr mit reinspielt. Also diejenigen, die zum 31.12. auch ganz klar in Schlussstrich ziehen, sind vielleicht ein bisschen zu früh. Na, da kommt noch eine Rechnung eingetrudelt, die gehört ins alte Jahr, der Postweg war zu lang. Ein bisschen Geduld. Aber zum 2.8.21 sollten die 20er-Unterlagen beim Finanzamt sein oder spätestens dann irgendwo beim Steuerberater in der Fristverlängerung.
Wenn ich bilanziere, habe ich weniger Zeit, wenn ich mich an unsere, wir sind ja als GmbH organisiert, wir können uns nicht so lange Zeit lassen.
Ja, da sind wir dann irgendwo im Bereich der Körperschaftssteuer, ne? Das ist ja auch nochmal eine andere Geschichte. Ich glaube, dass, dann sind wir ja auch irgendwo beim Thema der Offenlegung des Jahresabschlusses. Da kommt dann nochmal das Bundesamt für Justiz mit Ordnungsgeldern um die Ecke, sollte man da ein bisschen getrödelt haben, sage ich jetzt mal ganz freundlich, da am besten den Steuerberater immer ins Boot holen. Und da könnten wir auch, also würde man auch sagen, so frühestens nach 3 Monaten macht man den Jahresabschluss, um alle wertauffällenden Tatsachen drin zu haben. Man kann aber noch ganz klar gleich zum 1.1. auf den Knopf drücken und sagen, ich mache jetzt mein altes Wirtschaftsjahr zu.
Ja, ist bei mir persönlich, also mit der GmbH sind wir immer relativ zügig unterwegs. Wir sind auch jetzt schon durch für 2020. Was bei mir dann persönlich immer relativ lange dauert, ist dann tatsächlich die persönliche Steuererklärung. Da kratze ich manchmal tatsächlich auch an dieser Fristverlängerung. Es läuft ja auch über den Steuerberater, aber ich muss natürlich auch ein paar Dinge beitragen und leider, und dann schließt sich der Kreis zum Anfang, Buchhaltung, Steuern ist ja nicht so ein Traumthema, womit man sich jetzt auch gerne noch abends oder am Wochenende beschäftigt, aber man muss es halt trotzdem machen und pünktlich abgeben und wir kriegen das dann auch immer hin und ich gelobe jedes Jahr Besserung, aber das sind die guten Vorsätze, die man sich immer so fasst. Das Thema Steuerberater ist ja jetzt schon ein paar Mal gefallen. Wann lohnt es sich aus deiner Sicht, mit einem Steuerberater zusammenzuarbeiten?
Jetzt auch gerade hinsichtlich Corona ist ein Steuerberater meines Erachtens sehr wichtig. Er wird die Unterlagen aufbereiten für die Anträge, soweit er das haftungsmäßig kann und dafür zuständig ist. Über einen Steuerberater werden die Veröffentlichungen beim Bundesanzeiger gemacht, es sei denn, man ist irgendwo in einem Konzern unterwegs, dann die machen das dann halt schon selbst. Ein Steuerberater sollte im Prinzip auch immer irgendwo ein Auge drauf haben, sind die Vorauszahlungen noch passend. Der schaut sich die BWA, die Summen- und Saldenliste an, der bewertet nochmal den ganzen Fall, der weiß, was los ist. Es steht dann eine Änderung der persönlichen Verhältnisse ins Haus, freudige Ereignisse, kommt da ein Kind, gibt es demnächst vielleicht Steuerklasse 2, ne? Wissen wir, was dann damit irgendwo, was es damit auf sich hat, eine Trennung. Das sind alles Themen, wo der Steuerberater zusammen mit dem Überblick über das Unternehmen und der persönlichen Verhältnisse die optimale steuerliche Beurteilung oder die Beurteilung treffen kann. Und somit fährt man dann beim Finanzamt dann auch an für sich, ja, gut, dass man dann keine bösen Überraschungen hat. Also er ist auf jeden Fall mit ins Boot zu holen, sobald es für einen ansatzweise unübersichtlich wird. Ich sag mal so, der Kleinunternehmer, der, ich sag mal, der DJ, der Fotograf, der ist selber unterwegs, der hat keine Arbeitnehmer. Arbeitnehmer ist auch ein großes Fall. Der Steuerberater macht einem die Lohnabrechnung, wenn alles gut läuft. Sobald das irgendwie größer wird, das Thema, er hat meistens auch Rechtsanwälte drin, die dann helfen bei Vertragsausstaltung der Arbeitsverträge. Ich denke, es ist auf jeden Fall ratsam, sobald man selber ansatzweise nicht mehr weiß, was da los ist, dass man den Steuerberater sofort mit ins Boot holt. Vielleicht auch schon bei der ersten, Tätigkeit, dass man sagt, ich mache jetzt meinen betriebswirtschaftlichen Plan. Ich will mich selbstständig machen. Lohnt sich das? Eine Beurteilung. Dann holt ihr mit rein. Hast du Branchenzahlen für mich? Kannst du mir was geben? Meinst du, das ist was Gutes, was ich da vorhabe? Da kann auch schon der Steuerberater mithelfen.
Ja, wobei, da möchte ich auch eine Lanze für die Unternehmensberater brechen an der Stelle. Die sind auf jeden Fall auch zu empfehlen für das Thema Business- und Finanzplanung. Aber Steuerberater haben natürlich durch ihre Zugänge viele Branchenkennzahlen und natürlich auch Erfahrungswerte, ne, von anderen Mandanten, mit denen sie da helfen können. Also vielleicht, wenn wir es ganz pragmatisch sehen, also nehmen wir einfach den Freiberufler, der wenige Kunden hat, jetzt keine privat schwierige Situation mit noch lauter Einkünften aus Vermietung, aus Aktien, was auch immer, also der einfach ganz solide seine Selbstständigkeit da betreibt, für den wäre der Steuerberater wahrscheinlich zu viel des Guten?
Nein, man muss ja auch immer so ein bisschen gucken. Ist man selber so ein bisschen steuerrechtlich affin und man liest auch mal ein bisschen rechts und links, was da so los ist und hat auch keine Angst, mal einen Paragraphen durchzulesen, oder beim Finanzamt mal selber anzurufen. Oder man ist so jemand von der Sorte Schuhkartonbuchhaltung. Ich knall alles da rein, ich weiß überhaupt nicht, was da los ist. Und wenn jemand fragt, ach nee, bitte nicht, schnell weglaufen. Also man muss gucken, was ist man denn für ein Mensch? Brauche ich jemanden, der mir hilft, der mir ganz klar Anweisungen gibt, so und so hast du das zu machen und dann wird's gut? Oder schätzt man sich selber so ein, macht die Buchhaltung selber, dann kann das sein. Ansonsten, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte den Überblick behalten und im Großen und Ganzen traue ich mir das schon selber zu und man lädt sich so ein Programm runter, wie Selfdesk zum Beispiel, dann versuchen wir zum Beispiel von unserer Warte aus, da schon Entscheidungen, die da getroffen werden müssen, abzuklopfen. Also wenn ich eine Rechnung schreibe, steuerpflichtig, 19%, dann drückt man bei uns auf den Knopf und der Buchhaltungs, die intelligente Software und auch die Buchungsregeln, die buchen einem das schon auf das richtige Konto drauf und melden das in der Umsatzsteuer richtig rein. Also da kriegt man im Hintergrund schon eine sehr gute Lösung, die man im Vordergrund eigentlich gar nicht mehr so großartig bemerkt. Das ist halt dann so ein Sorgenfreipaket. Daraufhin kann man die ganzen Unterlagen vorbereiten und wenn man dann sagt, so, jetzt habe ich daraus ein gutes Paket geschnürt, ich schicke das dem Steuerberater oder der Steuerberater, wie zum Beispiel jetzt im Fall von Selfdesk, der greift direkt über seine Kanzlei in die Selfdesk-Buchhaltung ein und holt sich den Export daraus, der guckt sich die Belege an und so weiter, dann ist das ja auch eine schöne Möglichkeit. Man muss ja nicht entweder oder, man kann ja auch eine schöne Kooperation über so ein Programm zum Steuerberater machen und sagt, pass auf, du kannst ja am Ende des Jahres alles rausholen, machst für mich die Steuererklärung oder du guckst monatlich da rein und man spart dann irgendwo Buchhaltungskosten, wenn irgendwo alles gut ist. Aber wobei die Steuerberatergebührenverordnung, ja, den Steuerberatern, die sind darauf, denen sind auch die Hände gebunden. Ne? Da kann man jetzt nicht hingehen und sagen, ich habe SF-Desk, ich will alles andere nicht mehr bezahlen.
Oder Steuerberatungskosten hängen ja aber auch vom Umsatz des eigenen Unternehmens ab. Das heißt, wenn man ein Stück weit kleiner ist, zahlt man auch weniger als große Unternehmen. Das gleicht das dann zumindest ein bisschen aus. Eine Sache, weil das auch jetzt in der Folge angesprochen wurde, das Finanzamt und die Betriebsprüfung. Und vielleicht die eine oder andere böse Erwachung, das eine oder andere böse Erwachen. Wird jeder geprüft? Oder wie häufig muss man mit einer Prüfung rechnen?
Ja, also hinsichtlich dessen, dass alle, also dass 10 Jahre Aufbewahrungsfristen sind, würde ein Unternehmen, was irgendwo schon gewisse Kennzeichen aufleuchtend hat beim Finanzamt, weil Nachzahlung war hoch, ist nicht erklärlich. Es werden komische Sachen in der Umsatzsteuererklärung oder Umsatzsteuervoranmeldung angegeben. Das ist denen nicht so ganz logisch. Die sehen ja auch, was man einnimmt. Und die sehen ja auch so ein bisschen irgendwo, was man sich privat entnimmt. Und wenn die privaten Lebenshaltungskosten weitaus das übersteigen, was die kleine Firma da erwirtschaftet, dann sagen die auch schon, na, wo kommt denn dein Geld wohl her? So, dann kann das sein, dass die sich das Ganze mal angucken. Also die haben schon so ein paar Indikatoren, wo die sagen, so, das ist jetzt der nächste Fall, da gucken wir uns das Ganze mal an. Ich würde auf jeden Fall immer dazu raten, die Unterlagen so vorbereitet zu halten, dass wenn man in einer Prüfung ist, relativ einfach sagen kann, guck, vor 10 Jahren war das da und da, weil ich habe meine Dokumentation tadellos. Niemand weiß mehr, was vor 10 Jahren tatsächlich gewesen ist, es sei denn, man hat eine gute Belegführung, eine gute Dokumentation. In wunderbaren Fällen, jetzt wie bei so einer Cloud-Software, ist dann der Beleg mit der Buchhaltung verknüpft. Ja, das sind halt solche Sachen, das hilft ganz stark einem aus so einer brenzlichen Situation. Warum? Weil, wenn ich keinen Beweis habe, dass mein Umsatz wirklich so und so hoch war, dann schätzt das Finanzamt nämlich selbst und in der Regel viel zu hoch. Und dann ist man in der Beweislast. Dann muss man beweisen, dass der geschätzte Umsatz vom Finanzamt doch nicht so hoch gewesen ist. Und das ist halt das ist diese Geschichte, wo man dann so ein böses Erwachen hat und sagt, ja, Moment, wie, meine Kassenführung wird verworfen. Sie schätzen 300.000 Euro Umsatz dazu. Wie kommen Sie denn da drauf? Ja, ich behaupte das jetzt mal, weil mein Warenwirtschaftssystem das irgendwo so ausgerechnet hat. Ja, also jemand, der so und so viel Hektoliter Bier eingekauft hat, der muss es ja auch wohl verkauft haben, es sei denn, es liegt irgendwo auf Lager. Und wenn man aber den Umsatz nicht passend dazu hat, ja, dann, was hast du denn gemacht? Selber getrunken, weggeschmissen. Ja, da muss man mal so ein bisschen gucken, was man da macht. Ne? Also die haben Warenwirtschaftssysteme, die prüfen das alles ab.
Das heißt, da man ja die Belege auch 10 Jahre aufbewahren muss, also innerhalb von so einer Frist oder innerhalb von 10 Jahren muss man vermutlich auch damit rechnen, mal geprüft zu werden. Kann auch vielleicht mal 10 Jahre ohne Prüfung durchkommen, aber die Chance ist wahrscheinlich schon recht hoch, dass man mal drankommt. Also auch das wichtig dafür, die Buchhaltung in Ordnung zu halten, auch wenn man es nicht unbedingt mag, oder eben mit dem Steuerberater zusammenzuarbeiten, weil der natürlich auch dafür verantwortlich ist, dass die Buchhaltung dann auch einer Prüfung standhält.
Ja, wobei generell Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung, im Prinzip egal, ob man jetzt eine irgendeine Software nimmt oder der Steuerberater bedient sich einer Software, verantwortlich für die Buchführung ist der Steuerpflichtige alleine. Das ist ganz, ganz wichtig. Man kann nicht sagen, ich verstecke mich hinter irgendjemanden. Man selber ist der Unternehmer und hält den Kopf dafür gerade, dass das Ganze ordentlich läuft. Das muss ich nochmal ganz deutlich jetzt hier sagen. Alles Weitere ist halt irgendwo eine Hilfe. Ob es der Steuerberater ist, der einem hilft, Aber selber muss man halt schon gucken, dass man die Belege nicht die Seitenablage vom Auto ausgekehrt hat oder wohlwollend das Feuerzeug an den Ordner gehalten hat. So funktioniert das leider nicht. Da ist man selber für zuständig. Und man kann jetzt zum Beispiel sagen, man bedient sich Safdesk, schaut, ob die ihre Lizenzierung haben. Ja, haben wir. 10 Jahre Aufbewahrungsfrist haben wir auch garantiert. Somit ist man da sorgenfrei. Nur wenn man letzten Endes seinen Account löscht und alles irgendwo, macht und die Zugangsdaten verschludert. Man muss gucken, dass das alles auch in der Betriebsprüfung zugänglich bleibt. Ne? Also 10 Jahre muss man da reingucken können. Und übrigens alle 4 Jahre kommt der freundliche Rentenversicherungsprüfer und der guckt sich dann zur Lohnsteuer bzw. zur Sozialversicherung an, ob man denn noch alles wunderbar verbeitragt hat. Und da guckt er sich dann auch die Buchhaltung, die Kontenblätter an, ob da irgendwelche Annehmlichkeiten für den Mitarbeiter doch nicht verbeitragt worden sind oder versteuert worden sind, die Incentive-Reise und so weiter.
Ja, dann nehmen wir das auch mal. Vielen Dank, Christine, als Plädoyer dafür, für den verantwortungsvollen und bewussten Unternehmer, der Buchhaltung nicht einfach wegschiebt, nur weil ihm das Thema unliebsam ist, sondern das als einfach Bestandteil der unternehmerischen Tätigkeit und auch der ordnungsgemäßen unternehmerischen Tätigkeit ansieht, sich der Aufgabe stellt und das dann erledigt. Damit Buchhaltung nicht ein, oder ich hoffe, wir haben jetzt schon mal dazu beigetragen, dass Buchhaltung nicht mehr nur ein Buch mit 7 Siegeln ist, gibt es auch auf fürgründer.de einen großen Bereich zum Thema Buchhaltung. Ich packe das nachher auch noch in die Shownotes. Zur Unterstützung der Buchhaltung gibt es unter anderem Safdesk als ein Buchhaltungsprogramm. Auch für gründer.de haben wir auch die größten Anbieter getestet. Gibt auch ein Testergebnis, auch das stelle ich noch in die Shownotes. Und wer einen Steuerberater sucht, dem helfen wir dabei. Auch dafür packe ich noch einen Link rein, da kann man ein Formular bei uns ausfüllen und dann meldet sich ein Partner aus unserem Netzwerk und man kann mal schauen, ob das gut zusammenpasst. Ja, dann vielen Dank. Ich glaube, wir haben viele Themen gestreift. Wir könnten vermutlich noch lange weiterreden, jedes Thema im Detail nochmal beleuchten. Also da gibt es noch viele Dinge. Wir haben jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, was eigentlich passiert, wenn ich mal eine Rechnung korrigieren muss, wie ich das mache, Storno-Rechnung und so weiter und so fort. Nehmen wir uns einfach mal für einen extra Podcast vor. Aber einfach so jetzt mal die wichtigsten Schritte zum Start ins Unternehmerleben, was dort auf Seiten der Buchhaltung, auf Seiten des Finanzamts berücksichtigt werden muss, damit ich da einfach gut und sauber durchstarten kann und mir da keine Baustellen im Prinzip auftreten, in die ich dann im Zweifel fallen kann. Christine, vielen Dank für all den Input.
Danke auch, René.
Ja, eine schöne Restwoche und bis bald.
Das war der Passion for Business Podcast. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf passionforbusiness.de.